Moin, liebe Leute, herzlich willkommen zu Urban Expedition. Heute sind wir dabei zu reflektieren, wie wir unser Gespräch mit dem Jens Roker von den Heimathafenhotels gefunden haben. Und zunächst einmal ist es wieder Freitagnachmittag. Der Andreas und ich, wir sitzen über unsere Laptops miteinander verbunden zusammen. Andreas, wie geht's dir heute?
Wie immer, kurz zum Wochenende bombig. Es war eine schöne Woche. Ich habe viel zu tun gehabt. Wir haben tolle Sachen gemacht in der Firma. Und von daher fühle ich mich gerade richtig gut und bin auch immer noch ganz beeindruckt von dem Gespräch, was wir mit dem Jens hatten. Das war ja auch so ein optischer Aufheller in der Zeit. Also von daher, ich gucke aber auch bei dir in ein freundliches Gesicht. Du siehst auch sehr aufgeräumt aus. Und ich glaube, du fährst auch den nächsten Urlaub. Ne? Du hast wahrscheinlich große Vorfreude gerade.
Genau, ich fliege morgen und ich freue mich mega drauf. Einfach mal ein bisschen Sonne tanken, tatsächlich abtauchen, weil ich gehe dann tauchen vor Ort. Das ist auch schon geplant und gebucht und da darf jetzt auch nichts mehr dazwischen kommen. Ich bin wieder gesund. Ich habe heute ein paar Seiten in meiner Promotionsarbeit geschrieben und das ist, also herrlicher könnte der Urlaub gar nicht beginnen.
Das heißt, du bist auch vorbereitet. Das bleibt jetzt nicht über. Du musst nicht noch irgendwas in den Urlaub mit reinschleppen, sondern du kannst dich dann so richtig, sag mal, aufs Tauchen konzentrieren und an den Strand legen und weiß der Geier was.
Ja, tatsächlich ist es so, dass wir nur mit Handgepäck reisen und ich gar nicht weiß, ob ich den Laptop dann mitnehmen darf, weil der ja auch, ich habe ja so einen riesigen Laptop, das sind 17 Zoll und super schwer, der ist ja auch schon alt, dass das, glaube ich, dann mein maximales Gepäck übersteigen würde und ich dementsprechend entschlossen habe, nee, eine Woche mal nichts tun, tut dir auch ganz gut.
Ja, das glaube ich. Sehr entspannt, wenn man das hinkriegt, wirklich abzuschalten. Dann ist das schon schön. Aber es hängt auch davon ab, dass man sich ein bisschen ablenkt. Also ich stelle mir fest, wenn ich nur rumliege oder nur rumsitze, dann kann ich doch nicht abschalten. Wenn ich so ein bisschen was zwischendrin mache, wenn du jetzt tauchst oder so, das ist ja perfekt bei mir. Ich paddel ja gerne, sodass das lenkt dann ab. Das ist schön.
Ja, absolut. Also da freue ich mich mega drauf. So, und damit gehen wir eigentlich auch schon ein. Also ich hole mir jetzt Inspiration nächste Woche am Strand und unter Wasser. Und der liebe Jens von den Heimathafenhotels holt sich die auch überall auf der Welt in den Hotels, die er dann bereist und besucht. Was ich sehr spannend finde, weil mir geht es ja auch immer so ein bisschen, wobei ich mir mehr die Kultur angucke als das Hotel als solches, aber ich fand es ein sehr angenehmes Gespräch mit ihm, habe sehr viele Parallelen für mich irgendwie gefunden.
Ja, tatsächlich, das würde mich auch mal interessieren. Ich hatte ja das große Glück, ihn vorher schon mal getroffen zu haben. Insofern war ich auch ganz begeistert, dass er dann zugesagt hat. Aber du hast ihn jetzt ja so das erste Mal gesehen. Wie wirkte er denn so auf dich? You never have a second chance to make a first impression. Insofern würde mich das mal interessieren, wie er so auf dich gewirkt hat.
Also da kamen tatsächlich mehrere Aspekte zusammen. Zum einen habe ich ja auch diesen Designanspruch an mich selbst. Also würde mich auch als insgesamt ja kreativen Typen bezeichnen, aber vorrangig auch Qualität und so hochwertiges Material ist mir sehr wichtig und manchmal neige ich dazu zu sagen, ich hätte ein Auge für Raumdesign und da fehlt mir die finanziellen Mittel und dann, naja, sieht es nicht so aus wie bei Jens zu Hause. Ich hatte ja das Glück, bei ihm ins Wohnzimmer gucken zu dürfen, aber vielleicht irgendwann, wer weiß. Ne? Und ich fand ihn total erstaunlich bodenständig ruhig und als ich dann die Aufnahme nochmal gehört habe, jetzt zur Vorbereitung, ist mir aufgefallen, dass er super schnell spricht und das ist mir im Gespräch aber gar nicht aufgefallen. Also keine Ahnung, woran das jetzt gelegen hat. Ne? Und da aber trotz allem auch so viel Informationsfluss ja da ist und das muss ja auch alles dann in eine Dreiviertelstunde reinpassen. Also einfach, es hat super Spaß gemacht, mit ihm zu sprechen. Ein total sympathischer Kerl und First Impression absolut. Kann man einen Haken hintermachen, möchte ich wiedersehen, den Kerl.
Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war fast schon ein bisschen frustriert, weil ich kenne ja seine Hotels, die ich allesamt, also jedes dieser Hotels, was er auch erwähnt hat, ich mag die einfach vom Design. Die sind alle ein bisschen anders, alle unglaublich zeitgeistig, unglaublich im Heute und im Jetzt. Und ich war fest davon überzeugt, das macht er mit irgendwelchen Profis. Der hatte eine ganze Agenturkette von Leuten, die sozusagen sich jahrzehntelang damit beschäftigen, was heute gerade in ist und so weiter. Und dann erzählt er doch tatsächlich, nö, das denkt er sich aus. Und sein Wohnzimmer sieht ja noch tatsächlich genauso aus. Wir haben da sozusagen durch die Kamera da reingucken können. Und ich habe wirklich gedacht, wie kann ein einzelner Mensch so viel Talent für Design und auch dieses zeitgeistige Design haben? Also manche Leute sind da reich beschenkt und dazu gehört er, glaube ich. Ne?
Ja, vielleicht können wir ihn irgendwann mal anrufen. Also wenn ich mir mal ein Haus kaufe oder eine Wohnung, dann rufe ich ihn einfach mal an und frage, ob er mir das einrichten kann.
Ja, habe ich mich auch schon gefragt, tatsächlich. Weil das fand ich ganz großartig. Und insofern, das hat mich wirklich ein bisschen beeindruckt. Und auf der anderen Seite habe ich auch gedacht, das ist nicht fair. Manche Leute können sowas einfach so gut. Also insofern.
Ja, und das muss ich auch sagen, was da auch dann drüber hinaus noch kam, was das Gespräch so angenehm gemacht hat. Ich meine, wir sind hier gerade in einer weltweit global anerkannten Pandemiesituation. Keiner weiß, wie es morgen aussieht und ob wir wieder raus dürfen oder nicht. Und das betrifft ihn und sein Geschäft ja auch sehr stark. Also
massiv,
ne, in der Hotellerie bist du ja zu 100% betroffen, hat er ja auch gesagt, dass die 260 Tage, glaube ich, geschlossen waren.
Ja.
Das ist natürlich auch ein enormer Verlust, der damit einhergeht. Sowohl von den Nerven, finanziell, menschlich, ne? Also da geht einfach sehr, sehr viel einher. Und was ich aber dann so positiv hoffnungsvoll fand, war also diese Grundeinstellung zu sagen, ja, da stecken wir jetzt alle drin. Und ich lasse mich jetzt davon nicht unterkriegen. Ich stecke hier nicht den Kopf in den Sand, sondern mache das halt so, wie es jetzt kommt. Und dann machen wir das gemeinsam. Und so diesen mentalen Hauruck, den er da so offensichtlich in sich ja auch mitgenommen hat, den fand ich sehr inspirierend für mich selbst.
Total. Also ich habe für mich immer so ein bisschen die Theorie, dass Glücklichsein oder auch Zufriedenheit ist halt eben auch eine Entscheidung. Also die Betonung liegt auf auch eine Entscheidung. Es gibt sicherlich externe Umstände, die dich auch unglücklich sein lassen können. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber diese Geschichte, sich auch ein Stück weit dazu zu entschließen, Dinge von der positiven Seite zu sehen und damit glücklich und zufrieden zu sein, ist halt eben auch eine Entscheidung. Und bei ihm konnte man ganz klar sehen, dass der also positiven Angang an solche Dinge hat. Und er hat wahrscheinlich mit seinen Hotels und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen, die er da hat, gerade eine wirklich existenzielle Krise durchlebt. Er hat ja auch kurz erwähnt, dass die Hilfen, die dann zwar gekommen sind, aber dass sie auch sehr spät kamen. Und trotzdem war kein Wort also er war nicht im geringsten böse oder enttäuscht oder verbittert oder sowas, sondern hat diesen positiven Angang durch die ganze Krise bewahrt. Und das finde ich total. Also es ist genau diese Geschichte. Man kann sich dazu entschließen, sowas auch von der positiven Seite zu sehen, und das gibt Kraft und das gibt auch Zufriedenheit.
Ja, also total beeindruckend, und ich glaube aber, wir wechseln einfach mal auf den Aspekt der Urbanisierung, weil wir wollen ja hier keinen Fan-Podcast.
Wir nennen es ja Urban Expedition, genau.
Genau, also ja, ich meine, jetzt sind das natürlich Hotels, die nicht unbedingt in der Stadt drin stehen, ne? Also auf das Viva Con Aqua Projekt kommen wir später nochmal kurz, genau. Aber vorrangig stehen die ja eher in Ortschaften, die jetzt nicht groß sind, vielleicht nicht für ihren urbanen Charakter so bekannt sind. Aber warst du jetzt schon in jedem Einzelnen einmal davon?
Ich habe, ich kenne von ihm die Bretterbude, da hat es mal angefangen, das hat mir mal ein Kollege vom Kunden erzählt, dass er gesagt hat, da haben sie mal ein Teammeeting gemacht, das fand ich sehr cool, und dann bin ich da mal hingefahren, das steht in Heiligenhafen, die jetzige Bretterbude steht in Heiligenhafen in der ersten Reihe, man guckt also aus dem Zimmerfenster direkt auf den Strand und auf das Meer. An der Seebrücke dort, und das hat so diesen Surfer-Style. Das heißt, du hast alles am Thema Surfen aufgehängt, wie die Bretterbude, wo die Surfboards üblicherweise auch drinstehen, wenn sie nicht benutzt werden. Und das ist auf eine ganz nette Art und Weise durchgestylt. Es ist sehr günstig. Also du kriegst da die Butzen, nennen die ihre Zimmer halt für relativ wenig Geld. Und das ist einfach cool gemacht. Und es bringt halt eben auch in diesen kleinen, verschlafenen Ort Heiligenhafen genau diese Art von Urbanität, Frechheit und auch so ein bisschen Rotzigkeit, die dieser Ort bislang nicht hatte. Hm. Und du stellst halt eben auch fest, dass damit ein ganz anderes Publikum plötzlich in diesen Ort kommt. Also dass da wirklich Leute auch hinkommen, die dieses Urbane auch ein Stück mitbringen und die bislang wahrscheinlich einen ganz großen Bogen um Heiligenhafen gemacht haben.
Also wenn ich jetzt rein von meiner Vorstellung her, ne, ich war ja noch nicht da, aber wenn ich jetzt so überlege, was für mich Urbanität bedeutet, dann ist Surfen zum Beispiel kein Punkt davon. Einfach weil Surfen machst du ja in der Großstadt erstmal jetzt nicht, ne? Also vielleicht auf der Isar oder Donau in München, da kannst du ja, glaube ich, Wellen reiten, in so einem Kanal drin. Und klar, wenn du in Los Angeles wohnst oder San Francisco oder so, bestimmt auch. Aber jetzt, wenn wir uns die Großstadt Hamburg angucken, wird es jetzt mit Surfen erstmal ein bisschen schwieriger. So. Und auch diese Einstellung, dass es halt, also klar, sollte es nicht teuer sein, aber die Stadt ist halt im Vergleich zu anderen Regionen immer eher teurer, ne? Weil man natürlich mehr Nachfrage hat, also ein erhöhtes Angebot braucht, mehr Kosten einhergehen. Und das widerspricht sich, finde ich, in meinem Kopf jetzt gerade einfach so ein bisschen, die Beschreibung des Hotels als urban mit diesen Aspekten des Surfens und der Affordability, wie heißt das?
Das ist ja eins deiner Hotelkonzepte in dem Fall. Das stimmt, da hast du recht, weil Surfen ist jetzt nicht unbedingt urban. Auf der anderen Seite, wie würdest du denn Surfertypen, keine Ahnung, den oder die langhaarige blonde Surfertype, die quasi in Shorts durch die Gegend läuft oder sowas, wie würdest du die denn bezeichnen? Weil die wohnen ja auch irgendwo, die surfen ja nicht hier leben lang, die wohnen ja irgendwo. Und ich stelle mir da immer vor, die wohnen halt mitten in der Stadt und leben am Wochenende oder im Urlaub ihre Surfer.
Ich glaube, das ist nämlich genau der Fall. Der Surfer an solches ist eigentlich ein urbaner Typ, weil er natürlich, ne, diese Möglichkeit hat, sich nicht einfach die Freiheit zu nehmen, auf die Wellen zu stellen und loszusurfen. Ja. Das machst du nicht immer nur irgendwo, keine Ahnung, auf einem einsamen Strand irgendwo im Norden von Frankreich oder so, sondern überall auf der Welt. Und damit gehst du ja direkt in diese Urbanität und wie hatte ich das genannt, metropolitäre Einstellung auch rein, dass du von A nach B wanderst und einfach mal guckst, was auf dich auch zukommt, was ja auch der urbane Typ so ein bisschen macht, also vielleicht einfach freiheitsliebender ist in meiner Vorstellung und ja, mal schaut, was auf ihn auch zukommt, ne? Also nicht ganz so festgelegt in Einzeldingen.
Also das ist eben genau das, was ich da eben auch mit verbinde. Also ich könnte mir eben auch vorstellen, dass man in einem guten Restaurant oder in einer netten Spelunke auf St. Pauli oder sowas halt eben auch die Surfer-Typen mal halt trifft, wenn sie halt gerade sich mit ihren Freunden treffen oder sowas, dass sie da
Ja.
draußen sitzen und Bier trinken. Und insofern passt das mit der Urbanität schon, zumal dann ja auch wieder die Angebote in dem Hotel halt eben auch darauf hinauslaufen. Du hast halt diese große Craft-Bier-Auswahl und solche Geschichten.
Ja.
Und das gilt in dem Fall für diese Bretterbude, das ist eines der weiteren Konzepte, die er ja hat, nennt sich in dem Fall das Lighthouse da in Büsum, was er da hingestellt hat. Was ein wunderschönes Hotel ist, was auch vom Außendesign genau in diesen Ort auch reinpasst. Das sieht ja aus wie die alte Lagerhäuser, die da tatsächlich dann am Büsumer Hafen stehen. Und drin dann eben genau dieses urbane Design mit Ziegelsteinwänden, die du sehen kannst, mit schwarzem Metall, was da dran und davor ist und so weiter. Dann so Holzdielen und Bohlen, was alles in diesen Speichercharakter halt ausstrahlt, was dann schon sehr urban ist. Und das ist einfach, also das passt halt eben dahin. Und es ist etwas, was du in Büsum zum Beispiel bis dahin nicht gefunden hast. Also Büsum ist ähnlich wie Heiligenhafen, so ein Ort, der ist so komplett von der Landkarte meiner Generation ja schon verschwunden. Bei dir wahrscheinlich erst recht, würde ich sagen. Und taucht dann plötzlich wieder auf. Und mich freut das auch so tierisch, weil das sind an sich schöne, nette Orte. Wenn die jetzt wieder ins Jetzt kommen, ist das ja für die ein Geschenk und auch für uns ein Geschenk, weil im Umfeld von Hamburg findest du so viele Orte nicht an der Stelle.
Ja, das stimmt. Und ich persönlich bin ja auch totaler Fan von, ich analysiere das jetzt von mich auch wieder aus der Entfernung, weil ich habe es ja nicht selbst gesehen, als Art Fabrik-Style. So,
Ja,
ne?
genau,
Also
so ist das auch.
ich träume ja davon, irgendwann mal in einer Fabrik zu wohnen, die natürlich dann einen schönen Loftcharakter hat, ne? Und dann auch diese offenen ja, Backsteinwände, die wahrscheinlich völlig unpraktisch sind fürs Putzen. Oder Aufhängen von jeglichen Art von Bildern und dann hast du irgendwie so offene Galerien da drin. Also das ist ja mein absolutes Traumkonzept vom Wohnen. Und kann mir das auch sehr gut vorstellen. Und es erinnert dann auch an diesen, weiß nicht, Brooklyn-Style aus New York
Genau,
und
ja.
ähnliches, ne? Wo man
Genau
das
so
sieht.
ist das.
Oder auch in Harburg, wo du dann die mittlerweile ja verfallenen Fabrikgelände oder Fabrikgebäude siehst, wenn man da zum Hafen runterfährt, also beim Hafen Harburg, da sieht man da auch solche, also wahrscheinlich nicht in so einem schönen Charakter, weil es auf jeden Fall vorhanden. Also das würde ich dann schon eher so auch als wirklich direkt erkennbaren urbanen
Ja,
Stil
da hast du recht.
definieren. Ne? Und was ich auch spannend fand an der Stelle war, das hattest du am Anfang auch kurz gesagt, er bringt ja was Neues an einen Ort, der vielleicht noch nicht so gekannt wird und schafft damit auf der einen Seite vielleicht Arbeitsplätze, aber auch so eine Art Motivation oder Magnet, um dorthin zu kommen und hinzuwollen und auch vielleicht was Neues und anderes zu entdecken und kombiniert damit so dieses diesen Flair, den er aus den Großstädten mitbringt, in die kleinen Städte oder kleinen Orte, die so vielleicht verwunschenen Charakter haben oder eben ja nicht auf jedermanns Landkarte
Was
erscheinen.
übrigens total spannend ist, weil das hat natürlich auch etwas mit Stadtentwicklung und Urbanität zu tun. Und was der Jens da durchexerziert, ist halt, dass er einen sehr attraktiven Platz in der Stadt halt plötzlich schafft. Also Büsum ist ja, ich glaube, auch eine Stadt. Ich vermute, die haben Stadtrechte, weiß ich jetzt gar nicht, aber zumindest ein bedeutender Ort oder ein Touristikort. Und er schafft damit eine Attraktivität und damit auch wieder eine Art von Stadtentwicklung. Und das ist ja ganz, ganz häufig, muss man darüber jetzt auch nachdenken, wenn man sich anguckt, so Mittelstädte oder kleinere Städte, die halt eben gerade darunter leiden, dass ihre Entwicklungszentren eher nach außen gehen, in irgendwelche Wohngebiete oder in irgendwelche kleinen Industriegebiete, dass der Stadtkern plötzlich darunter leidet, dass das Publikum älter wird, was man dort hat. Und man sieht halt eben schon, dass solche Projekte, die halt Urbanität, Modernität, Lebensgefühl in solche Orte wieder hineinbringen, dass die dann doch eben als Magneten, wie du gerade sagst, wirken. Also ein durchaus sehr sinnvolles Konzept, was man da auch anwendet und was der
Ja.
Jens implizit halt mitbringt.
Und ich habe, also meine Schwester ist ja Ärztin und die war diese Woche auch auf in einer Versammlung von Kinderärzten. Und da hat tatsächlich einer der Speaker gemeint, der kommt irgendwie aus Eberswalde und in dieser Gemeinde fehlt es an Kinderärzten und das ist, also an niedergelassenen Kinderärzten. Und das ist so schlimm, dass er tatsächlich die Vorteile der Gemeinde Eberswalde versucht hat vorzuzeigen, wie nah das ja auch an Berlin beispielsweise dran ist. Es ist eine
Ja.
halbe Stunde vom Gesundbrunnen aus, also es ist wirklich keine Weltreise. Ne? Ich meine, gerade in Berlin, da pendelst du vom Süden in den Norden auch mal 2 Stunden, wenn du Pech hast. Da sieht man halt einfach, wie notwendig das auch ist, dass es halt so Ballungspunkte gibt, wo Möglichkeiten für Menschen entstehen oder Attraktivität für Menschen entsteht, um an einen Ort auch zu wandern oder dort zu
Ja,
wohnen, ne? Also,
und
weil wenn
das
da 15 Häuser stehen und du brauchst eine Apotheke und die hast du nicht, weil die einfach das Einzugsgebiet zu klein ist, ist halt blöd in solchen Momenten.
Und das Spannende finde ich dabei tatsächlich, dass du in der klassischen Politik, glaube ich, sehr schnell über irgendwelche Großprojekte, Arbeitgeber und dergleichen nachgedacht wird. Und das ist sicherlich auch ein Aspekt davon, solche Orte zu entwickeln. Aber zum Teil ist es auch einfach wirklich dort eine gewisse Coolness hinzubringen, ein gewisses urbanes Lebensgefühl, also ja, ganz stark auch über dieses Lebensgefühl zu gehen. Und das hast du manchmal in so Städten, die das von sich aus plötzlich entwickeln. Bei Lüneburg fällt mir das im Moment gerade auf, so, wo du merkst, da passiert gerade ganz viel. Aber so ein Konzept wie der Jens es mit seinen Hotels hat, eben macht, bringt das erstmal quasi von außen in so eine Stadt rein, ja, mit der Riesenchance, das dann auch weiterzuentwickeln. Weil natürlich, ja, in der Sekunde, wo du dann dieses urbane Publikum auch anziehst, gibt es auch weitere Angebote für die im Umfeld. Und plötzlich kommt da so ein Cluster zustande und plötzlich wird so ein Büsum wahrscheinlich dann irgendwann mal wirklich cool, dass man wirklich sagt, da müsst ihr mal hinfahren. Total toller, ja, Ort.
Und ich meine, es muss ja jetzt nicht jeder sein Mitnehmen-Kaffee hier, den Kaffee to go, kaufen, aber es macht halt einen Unterschied, wenn du den auf dem Filterkaffee-Automaten trinkst oder eben dann, keine Ahnung, von der Espresso-Maschine, ja, von De'Longhi oder so. Ich bin überhaupt kein Kaffeetrinker, deswegen. Aber ne, es macht halt einen totalen Unterschied für dieses Lebensgefühl, was du angesprochen hast, wenn man dann die Möglichkeit hat, wenigstens so nicht so super weit fahren zu müssen, um was zu erreichen.
Ja. Was ich an der Stelle ja total spannend fand, war ja, dass Jens ja auch dann erwähnt hat, dass das aber auch gar nicht so einfach ist, dass es vor Ort dann doch auch immer Gruppen gibt, teilweise sogar tendenziell ortsfremde Gruppen, ja, die also gerade zugereist sind, die dann sagen, so wollen wir alles gar nicht haben. Und ich, ja, habe mich gefragt, ob das so ist, weil man grundsätzlich gegen Neuerung ist oder ob das vielleicht auch so ist, weil man diese Neuerung noch gar nicht kennt. Also ich kann mir mal vorstellen, wenn man sich das Konzept angucken kann und da man ein Stück weit sich auch einleben kann, dass man das dann durchaus auch begrüßen würde. Mhm. Aber er selbst sagte, er stößt erstmal auf Widerstände da in der Ecke.
Ja, ich meine, ich glaube, also wenn wir jetzt halt gerade heutzutage uns angucken, wollen wir immer alles das bewahren, was wir neu entdecken und was uns vielleicht auch an alte Dinge erinnert. Wir wollen es für uns alleine haben oftmals, ne? Also ich glaube, da spielen ganz viele unterschiedliche Faktoren mit rein. So einer ist bestimmt, was passiert, wenn wir hier ein Hotel hinbauen, dann kommt vielleicht das zweite Hotel, das dritte Hotel. Nicht jeder ist so in diesen ganzen Prozessen drin, dass du ja erst ein Baugrundstück und eine Baugenehmigung und sowas finden musst und kriegen musst. Und das ist ja wirklich ein langwieriger Prozess. Und das weiß ja gar nicht jeder und überblickt vielleicht auch nicht jeder und ist dann erstmal lieber, nee, das will ich hier nicht, weil ich will nicht, dass hier dann überall Hotels stehen, weil ich will ja von meinem Grundstück aus noch aufs Meer,
ja,
gucken,
ja,
können.
Ja, logisch, klar.
Ja, so, ne? Und dann kommt es halt zu Widerstand. Könnte ich mir so erklären. Also bin jetzt auch kein ausgebildeter Psychologe.
Ja, ist schon spannend, ne, dass man da erstmal, also es ist natürlich auch so klar, man hat sich in dem eingerichtet, was man liebt. Man hat das natürlich auch tatsächlich erstmal, viele von denen sind wahrscheinlich deswegen mehr hingezogen, weil sie es halt eben so empfinden. Und du weißt dann auch nicht, was kommt. Und das ist natürlich auch, die Erfahrungen sind ja häufig auch gewesen, dass wenn so ein Hotel dann irgendwie kommt, der kommt, keine Ahnung, in irgendein internationaler Hotelkonzern, setzt da so ein UFO hin aus Glas und Stahl und sonst was, ja, mit irgendeinem 0815 Vier-Sterne-Design, wie man es weltweit halt gerade einheitlich halt hat.
Ja.
Und dann ist es natürlich, dann ist diese Gefahr auch eingetreten. Und insofern ist nur meine Theorie, wenn man sozusagen Jens und seine Hotels kennt, glaube ich, würde man sie warmherziger begrüßen, als wenn man sie ja nicht kennt. Insofern.
Und ich habe zum Beispiel einen Freund, der sich jetzt auch ein Haus gekauft hat. Und das ist auch so ein alter Hof, den er jetzt Stück für Stück neu aufbaut. Und der ist riesengroß von der Grundfläche her. Und da wollte er vorne zwei Ferienwohnungen reinmachen. Und als sie das gekauft haben, dann haben die das natürlich niemandem erzählt, weil das ist auch so ein kleiner, eher verschlafener Ort. Also super klein ist er nicht, aber auch nicht riesig. Und da ist halt jeder erstmal so, ja, also Touristen wollen wir hier nicht.
Ja,
so,
ja, ja, ja.
Und man kennt es ja auch selbst, Touristen wollen wir ja in Hamburg eigentlich auch nicht. Also seien wir mal ganz ehrlich, aber wir brauchen sie halt.
Super spannendes Thema, da müssten wir ja auch nochmal so einen Touristen, einen Entwickler einladen. Ich habe, ja, das war mal vor Corona, da habe ich irgendwann mal so eine Meldung gelesen, dass, ich glaube, der Michael Utremba heißt hier, der Tourismuschef in Hamburg oder der Obertourist in Hamburg. Also to be confirmed, ich spreche den Namen jetzt mal aus, ich weiß gar nicht, ob es noch so ist. Aber der hatte dann irgendwann mal so eine Pressekonferenz gegeben und sagte, ja, man würde jetzt Hamburg auch verstärkt in China und in Japan vermarkten. Mhm. Weil eben so, man hat festgestellt, im internationalen Tourismus hat man diese Gruppe noch gar nicht und die kommen gar nicht nach Hamburg, die fahren nach München und eigentlich sollen die ja nach Hamburg kommen. Und ich habe mich logischerweise selbst dabei erwischt, dass ich in der Sekunde gedacht habe, warte mal, nein.
Also, das denke ich auch gerade.
Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier sozusagen in meiner Stadt, es ist ja das Gleiche eben halt auch vom Feeling her, dass ich in meiner Stadt jetzt durch Horden von japanischen und chinesischen Touristen laufen möchte. Insofern ist das durchaus verständlich, dass wenn in Büsum eine Entwicklung stattfindet oder in Heiligenhafen, dass da Leute genauso sagen, Moment, lieber nicht. Weil, ja, man dann natürlich, man begrüßt es erstmal nicht und man ist eben halt sich auch nicht so sicher, ob das wirklich die richtige Entwicklung ist dann.
Genau, umso schöner finde ich aber die Entwicklung, die der Jens ja jetzt zusammen mit Viva Con Agua macht.
Ja, großartig, oder?
Ja, Ja, ich habe ja gehört, du warst bei der Grundsteinlegung dabei oder so. War das nicht so?
Ja, ich habe das große Glück, dass ich mal das ist 2016 sowas gewesen, da haben wir mal, ich bin in einem Softwarebetrieb und ich habe mal mich engagiert in einem sogenannten Social Impact Lab. Das war in einem Coworking Space, wo halt soziale Unternehmensgründer gefördert wurden. Da habe ich sozusagen als Mentor einige dieser Unternehmensgründer mit betreut und einer Auswahl der nächsten Kohorte habe ich dann in der Jury mitgesessen und saß dann neben einem Menschen von Viva con Agua und wir waren uns auf Anhieb sympathisch und beim anschließenden Wassertrinken nach dem Event haben wir uns dann angeguckt und meinten so, sag mal hier, wir können ja mal was zusammen machen, so im Sinne von, so, ihr habt doch Software und ihr habt cooles Image, da kann man doch was draus machen, weil wir sozusagen als Softwaresteller sind darauf angewiesen, an die jungen, fähigen Menschen ranzukommen, da ist das Image von Viva con Agua sehr hilfreich und umgekehrt haben wir halt Software, mit denen wir denen halt eben helfen können, ihr Wasser zum Beispiel zu vermarkten oder halt eben auch besser zu platzieren. Und da hat sich eine Zusammenarbeit ergeben und über diese Zusammenarbeit bin ich dann irgendwann nochmal an den Jens Roker mit reingeraten in einer dieser frühen Phasen, als sie über die Villa Viva nachgedacht haben. Und genau so ist das zustande gekommen. Und sowohl Viva con Agua wie Jens, das passt auch sozusagen wie die Faust aufs Auge. Das sind so zwei Seiten einer Medaille, das passt halt einfach gut zusammen. Insofern hat es mich nicht gewundert, dass sie da wirklich was zusammen machen. Aber offensichtlich hat es die ja selbst gewundert, ne? Das fand ich auch ganz lustig.
Ja, das fand ich total toll. Also diese Bodenständigkeit, ich weiß gar nicht, ob ich die am Anfang schon direkt so erwähnt habe, zu sagen, ja, guck doch mal, ob jemand anderes besser passt als ich. Ja. Das würde mir ja nie einfallen. Also wenn mich eine Organisation wie Viva con Agua fragt, ob ich mit denen so ein Projekt machen möchte, dann sage ich da tatsächlich sofort. Nicht nein. Ja, aber sofort ja. Also was anderes geht dann gar nicht.
Ja, das ist spannend. Also da kommen so zwei Sachen zusammen, die halt wirklich unglaublich gut zusammenpassen. Diese Urbanität, die der Jens versteht, die ja offensichtlich auch in der Villa Viva dann sich wiederfinden wird. Dann dieses, finde ich, auch sehr urbane St. Pauli-Projekt Viva con Agua, was sich im NGO-Umfeld bewegt und für Wasserprojekte in der Welt Spenden sammelt. Da kommen so zwei Sachen zusammen, die eigentlich, finde ich, total zusammengehören. Insofern, ich freue mich wahnsinnig, dass dieses Hotel dann mal irgendwie dort entsteht. Wobei Hotel springt man, glaube ich, wirklich zu kurz mit. Ich glaube, das ist eher so ein Ort der Begegnung oder Gasthaus, wie sie es dann ja auch nennen.
Ja, also total klasse Projekt. Ich bin gespannt, was ich dann so in den Berichten und so höre. Vielleicht schaffe ich es ja mal mit dir dahin zu gehen tatsächlich.
Also da müssen wir dann mal unangenehm werden und müssen sozusagen darauf pochen, dass Jens, glaube ich, in einem Anfall von Leichtsinn uns ja quasi eingeladen hat. Er hat ja gesagt, also wir würden eigentlich uns schon da mal treffen. Also ich habe das so verstanden.
Ich auch, genau. Also das würde ich auch sagen. Das würde ich so durchgehen lassen an der Stelle. Weil ich habe ja auch, also mich hat tatsächlich ja mit Viva con Agua schon eine relativ lange Geschichte befunden. Und zwar habe ich schon während des Studiums immer deren Wasser in der Mensa gekauft. Gerade wenn ich keins dabei hatte, weil ich einfach diesen sozialen Aspekt toll fand. Damals waren die noch, also ich meine, das ist jetzt auch schon 10 Jahre her, als ich angefangen habe zu studieren. Und damals war das noch gar nicht so der Hype-Trend, Viva con Agua halt überall in Hamburg zu sehen. Und dann, als ich angefangen habe, auf Dienstreisen zu gehen, bin ich auch zum Flughafen und ich bin auch so jemand, ich brauche halt immer was zu trinken bei mir. Und mit diesen ganzen nervigen Kontrollen und dann durftest du ja irgendwann nicht mehr so viel Wasser mitnehmen oder Getränke im Allgemeinen. Und dann habe ich mir natürlich vor Ort was kaufen wollen. Und dann bin ich erstmal über die Preise gestolpert, die da irgendwie Evian, Vittel und weiß ich nicht, wie sie alle heißen, aufführen. Da dachte ich so, dafür, also für eine Flasche, halber Liter Wasser, da zahle ich doch jetzt keine 5 bis 10 Euro. Das fand ich echt übertrieben. Und irgendwann bin ich eben über diese kistenweise Viva con Agua-Flaschen gestolpert. Und das war dann immer so mein Ritual, als erstes zu diesen Kisten laufen, mir eine zu nehmen, die 2 Euro zu zahlen, ein gutes Gefühl zu haben und mit diesem guten Gefühl halt auf Dienstreise zu gehen und zurückzukommen und wieder zu wissen, hey, du bist wieder in Hamburg, da ist dein Viva con Agua, da kommt dann irgendwie Fritz Cola und dann siehst du irgendwann den Michel und keine Ahnung. Ne? Das ist so ein schönes Gefühl für mich, die Heimat wiederzufinden.
Schön, wirklich schön beschrieben, also gerade mit Michel und Fritz Kohler und so weiter. Und das Tolle dabei ist tatsächlich, dass auch so eine praktische Umsetzung dieses Leitspruchs von Viva con Agua ist. Und Water is a human right, also macht es keinen Sinn, sozusagen auch den Flugreisenden mit Wasser dafür 5 bis 10 Euro zu verkaufen, weil einfach du brauchst halt Wasser, um halt eben dich wohlzufühlen oder nicht zu dehydrieren. Und insofern ist das mit dem 2 Euro da auch, glaube ich, genau aus dem Grunde so gemacht. Und das haben die sich, glaube ich, damals auch ganz stark in die Verträge reinschreiben lassen, dass das auch zukünftig so ist.
Ja, also finde ich klasse.
Und bei mir fing die Viva con Agua Story tatsächlich so von der persönlichen Faszination an. Ich stehe ja bei St. Pauli in der Kurve und da sahst du dann immer diese Viva-Flaggen da und dann hast du diese kleinen Tonnen gesehen, mit denen sie die Becher gesammelt haben, um dann Spenden draus zu generieren. Und insofern hatte mich das schon immer fasziniert. Und als ich dann diesen Menschen da getroffen habe bei diesem Social Impact Lab, habe ich so gedacht, so, das ist deine Chance. Und das habe ich dann ein bisschen versucht noch zu verbergen, um nicht zu interessiert zu erscheinen. Aber diese Marke wirkt halt einfach und ist total faszinierend. Und insofern freue ich mich da auch tierisch darüber, dass da jetzt ein Haus entsteht, in dem man dann auch diese Marke wahrscheinlich erleben kann und diesen Vivac und Aquakosmos auch erleben kann.
Ja, das stimmt. Weißt du, Andreas, wir kommen schon wieder ans Ende unserer Zeit und was unsere Hörer ja nicht wissen, wir reden jetzt hier gerade 25 Minuten, aber wir haben ja vorher schon eine halbe Stunde geredet, so über Gott und die Welt. So ist es ja auch entstanden, dass wir überhaupt in diesen Podcast reingestolpert sind, um zu sagen, hey, irgendwie funktioniert das mit dem Reden. Aber was ich hier jetzt irgendwie noch wissen wollte, so als Abschluss, weil du hast das gar nicht gesagt, aber was bedeutet eigentlich Heimat für dich? Also gerade insbesondere jetzt auch vor den Heimathafen-Hotels, finde ich, ist ja das ein schöner Abschluss heute.
Das ist wirklich ein Abschluss. Ja, Heimat ist für mich eine Art Lebensgefühl. Also ich stelle das immer wieder dann fest, wenn ich mal weg bin. Ich habe mein Leben tatsächlich in und um Hamburg verbracht. Insofern habe ich immer nahe meiner Heimat auch gewohnt. Ich bin auch im Norddeutschen geboren. Ich komme also ursprünglich aus Stade, bin aber in den jüngsten Jahren von meinen Eltern nach Hamburg verschleppt worden. Und was ich halt ganz tief merke, das merke ich aber nicht hier in Hamburg, das merke ich immer dann, wenn ich woanders bin, dass ich im tiefsten Inneren diese ganz typischen norddeutschen Tugenden halt eben habe. Also so dieses vielleicht dann wirklich etwas Bodenständige, etwas Ruhige, nicht zu viele Worte um Dinge machen. Das ist beim Podcast vielleicht gerade die falsche Tugend. Aber also, und das merke ich dann immer, wenn ich irgendwo anders bin und mich mit anderen Bevölkerungsgruppen herumschlagen muss, sozusagen, dass ich mal mir denke, so, oh, jetzt wäre es irgendwie nett, einfach so einen netten, unterkühlten Hamburger oder nette, unterkühlte Hamburgerin zu treffen und einfach in der gleichen Schwingung zu sein. Und diese Art von Schwingung, das ist für mich das Heimatgefühl. Plus, das kommt noch dazu, dass Landschaft ganz viel damit zu tun hat. Ich weiß nicht, Zita, wie weit du jetzt auch so das Hamburger Umland kennst, diese ganze Marschengegend. Ich komme ja tatsächlich aus Stade oder vor Stade sogar. Da haben meine Großeltern direkt hinter dem Deich gewohnt und da hast du diese fette Elbmarschengegend. Und die zum Beispiel ist mir als Landschaft ganz, ganz tief im Inneren. Ich merke das immer dann, wenn ich da wieder mal zum Paddeln hingehe oder zum Fahrradfahren da rausgehe, dass ich merke so, das bist du. Hamburger, also überhaupt norddeutsche Elbmarschen auf der niedersächsischen, auf der schleswig-holsteinischen Seite oder halt auch in den vier Landen hier. Mhm. Da merke ich so, das ist wahrscheinlich genauso wie bei einem Allgäuer, dann bei den Bergen, die das Herz aufgeht, geht mir in diese klassischen, etwas langweiligen, aber sehr norddeutschen Marschlandschaft das Herz auf. Und das zusammen mit den Leuten, das ist für mich so ein Heimatgefühl.
Danke dir, Andreas, für das Teilen dieses Einblicks. Und gerne mit doch. Blick auf unsere Zeit würde ich sagen, vielen Dank auch an unsere Hörer. Es hat uns wie immer Spaß gemacht. Ich hoffe, es macht euch auch Spaß und wir hören uns dann bei der nächsten Runde.
So machen wir das. Dir wünsche ich jetzt erstmal einen schönen Urlaub. Genieß das.
Ich werde berichten. Ich werde vielleicht ein Foto aus der Sonne schicken.
Oh ja, bitte. Freue ich mich jetzt schon drauf. Bin wieder neidisch. Alles klar. Zita, bis dann.
Jo, tschüss.
Tschüss.